Wir nehmen ein Kapitel aus den Reden der Unterweisungen in den Blick. Die Reden wurden hier in Erfurt gehalten. Man bezeichnet sie deshalb auch als Erfurter Reden. Sie werden eingeleitet mit den Worten: Das sind die Reden, die der Vikar von Thüringen, der Prior von Erfurt, Bruder Eckhart, Predigerorden, mit solchen geistlichen Kindern geführt hat, die ihn zu diesen Reden nach vielem fragten, als sie zu abendlichen Lehrgesprächen beieinander saßen. Zitat Ende. Eckhart wird noch als Bruder bezeichnet, also vor seiner Graduierung als Magister, zu Deutsch Meister. Die Reden sind also ein frühes schriftliches Zeugnis von Eckharts Wirken und sind zwischen 1294 und 1298 entstanden. Eckhart war in diesem Zeitraum in seinen 30ern. Das Kapitel, das wir jetzt in den Blick nehmen, trägt die Überschrift von ungelassenen Leuten, die voll von eigenem Willen sind. Eckhart beginnt das Kapitel mit Aussagen seiner Mitmenschen, die mit entsprechenden Anpassungen auch sicher heute so geäußert werden könnten. Ich lese vor. Die Leute sagen: Ach ja, Herr, ich möchte gern, dass ich auch so gut zu Gott stünde und dass ich ebenso viel Andacht hätte und Frieden mit Gott, wie andere Leute es haben. Und ich möchte, mir ginge es ebenso, oder ich wäre ebenso arm. Oder: Mit mir wird's niemals recht, wenn ich nicht da oder dort bin oder so tue. Ich muss in der Fremde leben oder in einer Klause oder in einem Kloster. Zitat Ende. Zentral an diesen Aussagen ist der Vergleich. Der Mensch setzt sich als Mensch in einen Vergleich zu anderen. Er möchte beispielsweise einen solchen Frieden haben, wie andere Leute ihn haben. Vielleicht besser gesagt, wie andere Leute ihn zu haben scheinen. Oder er vergleicht das, was er hat, mit dem, was er nicht hat. Er sinniert darüber, dass, wenn er beispielsweise nicht bei seiner Familie, sondern in einem Kloster wohnen würde, sein geistlicher Weg sich besser entfalten würde und so weiter. Solche vergleichenden Gedankengänge sind den meisten von uns wahrscheinlich nicht fremd. Eckhart kommentiert dazu: Wahrlich, darin steckt überall dein Ich und sonst ganz und gar nichts. Es ist der eigene Wille, wenn zwar du es auch nicht weißt oder es dich auch nicht so dünkt. Niemals steht ein Unfriede in dir auf, der nicht aus dem Eigenwillen kommt, ob man es nun merke oder nicht. Zitat Ende. Dem Drang, sich zu vergleichen, liegt nach Eckhart also ein beständiges Kreisen um sich selbst zugrunde. Wie bin ich im Vergleich zu den anderen? Was wäre, wenn ich mich an einem anderen Ort befände, wenn ich in eine andere Umgebung hineingeboren wäre und so weiter? Man setzt das Ich in einen Vergleich zu etwas anderem. Das sich Vergleichen ist der Motor für den eigenen Willen, der die Differenz zwischen Ist und Soll überbrücken möchte. Dieser Prozess ist jedoch ohne Ende. Wird das eine Ziel erreicht, kommt das nächste. Dadurch tritt Unfrieden ein. Eckhart macht hierbei einen wichtigen Kommentar. Oft bemerken wir diesen Mechanismus gar nicht. Wir bemerken nicht, dass wir uns beständig um uns selber drehen. Vielleicht kennen Sie das auch selbst. Man läuft durch die Stadt einem bestimmten Ziel entgegen. Wegen irgendetwas schreckt man plötzlich auf und merkt, dass man den ganzen Weg in Gedanken versunken war. Gedanken, die vermutlich in irgendeiner Beziehung zu einem Selbst standen. Eckhart fährt fort. Was wir da meinen, der Mensch solle dieses fliehen und jenes suchen, etwa diese Städten und diese Leute und diese Weisen oder diese Menge oder diese Betätigung. Nicht das ist schuld, dass dich die Weise oder die Dinge hindern. Du bist es vielmehr selbst in den Dingen, was dich hindert, denn du hältst dich ungehörig in den Dingen fest. Zitat Ende. betrachtet, besteht also der Unfrieden nicht aufgrund der willentlichen Anstrengung, die Differenz zwischen dem, wie es ist, und dem, wie es sein sollte, zu überwinden. Vielmehr ist die eigentliche Quelle des Unfriedens das Ich, das sich ständig vergleicht und damit die willentlichen Aktivitäten in Gang setzt. Dies gilt auch für die Suche nach einem inneren Frieden, nach einer Gelassenheit, worum es Eckhart in diesem Kapitel maßgeblich geht. Auch hier steht das vergleichende Ich maßgeblich wie ein Hindernis im Weg. Daher gibt Eckhart folgenden Hinweis für Menschen, die einen inneren Frieden erreichen wollen. Ich zitiere: Darum fang zuerst bei dir selbst an und lass dich. Wahrhaftig fliehst du nicht zuerst dich selbst. Wohin du sonst fliehen magst, da wirst du Hindernis und Unfrieden finden, wo immer es auch sei. Die Leute, die da Frieden suchen in äußeren Dingen, sei es an Städten oder in Weisen, bei Leuten oder in Werken, in der Fremde oder in Armut oder in Erniedrigung, wie eindrucksvoll oder was es auch sei, das ist dennoch alles nichts und gibt keinen Frieden. Sie suchen völlig verkehrt, die so suchen. Je weiter weg sie in die Ferne schweifen, umso weniger finden sie, was sie suchen. Sie gehen wie einer, der den Weg verfehlt. Je weiter der geht, umso mehr geht er in die Irre. Zitat Ende. Pläne und Ideen, wie der innere Frieden, die Gelassenheit zu finden ist, sind also wertlos. Je mehr man sich auf den eigenen inneren Frieden bezieht, desto mehr entflieht dieser einem. Das erscheint zunächst paradox, ist es bei näherem Hinsehen aber nicht. Denn das ständige um sich selbst kreisen und sei es mit dem guten Anliegen, innere Ruhe zu finden, schafft innere Unruhe. Die Gedanken sind immer zu aktiv, man setzt sich ständig in den Vergleich zu anderen Menschen, wertet sich den einen gegenüber auf und den anderen gegenüber ab. Dieser hat mehr Gelassenheit, jener hat weniger Gelassenheit und so weiter. Es ist gut nachvollziehbar, dass dies alles mit innerem Unfrieden verknüpft ist. Darum gibt Eckhart den zentralen Ratschlag an seine Zuhörerinnen in den abendlichen Lehrgesprächen: Fang bei dir selbst an und lass dich. Mit anderen Worten, höre auf, den inneren Frieden aktiv verwirklichen zu wollen. Es braucht keine besonderen Orte, keine besonderen Meister, keine besonderen Taten und keine besondere Askese. Es geht nur darum, hier und jetzt loszulassen, sich selbst zu lassen. Eckhart spricht weiter. Aber was soll er denn tun? Er soll zuerst sich selbst lassen, dann hat er alles gelassen. Für wahr, ließ ein Mensch ein Königreich oder die ganze Welt, behielt er aber sich selbst, so hätte er nicht gelassen. Lässt der Mensch aber von sich selbst ab, was er auch dann behält, sei es Reichtum oder Ehre oder was immer, so hat er alles gelassen. Eckhart unterstreicht seine zentrale Botschaft: Der Mensch soll zuerst sich selbst lassen. Lässt er von sich selbst ab, so hat er alles gelassen und ist gelassen. Mit anderen Worten, der Mensch soll aufhören, ständig um sich selbst zu kreisen und sich zu vergleichen. Denn das beständige Kreisen um sich selbst verhindert die Gelassenheit. Mag man auch äußerlich alles aufgeben, Besitz, Familie, Ansehen, solange man sich als der große Entsagende versteht, solange kreist man um sich. Lässt der Mensch von diesem beständigen Kreisen um sich selbst einfach los, dann ist es unwesentlich, welches Vermögen er hat, welches Ansehen er besitzt und wie sich seine gesamte Lebenssituation darstellt, ob mit Familie oder ohne, ob gebildet oder ungelehrt, ob mächtig oder dienend. Innerer Frieden und Gelassenheit hängt nicht von äußeren Faktoren ab, sondern beschreibt eine innere Haltung. Eckhart macht dies im letzten Teil des Kapitels noch deutlicher, ich zitiere: Zu dem Worte, das der heilige Petrus sprach: Siehe, Herr, wir haben alle Dinge gelassen. Matthäus 19, 27. Und er hatte doch nichts weiter gelassen als ein bloßes Netz und sein Schifflein. Dazu sagt ein Heiliger: Wer das Kleine willig lässt, der lässt nicht nur dies, sondern er lässt alles, was weltliche Leute gewinnen, ja selbst, was sie nur begehren können. Denn wer seinen Willen und sich selbst lässt, der hat alle Dinge so wirklich gelassen, als wenn sie sein freies Eigentum gewesen wären und er sie besessen hätte mit voller Verfügungsgewalt. Denn was du nicht begehren willst, das hast du alles hingegeben und gelassen um Gottes Willen. Darum sprach unser Herr: Selig sind die Armen im Geist, das heißt an Willen. Zitat Ende. Am Beispiel von Petrus führt Eckhart aus, dass für eine allumfassende innere Gelassenheit das Loslassen von äußeren Dingen nicht von Bedeutung ist. Entscheidend ist das sich selbst lassen. Die Zurücknahme des Willens von allen Dingen, die einen selbst betreffen. Dann kann man sich gelassen und friedvoll in der Welt bewegen, weil man nichts mehr für sich erreichen muss. Seine Willenskraft kann man einfach an dem Ort entfalten, an den einen Gott gesetzt hat, und die Tätigkeit tun, für die Gott einem die Fähigkeit verliehen hat, ohne sich mit anderen in einen Vergleich zu setzen, ohne glänzen zu wollen, ohne sich herauf- oder herabsetzen zu müssen. Eckhart schließt mit folgenden Worten: Und hieran soll niemand zweifeln. Gäb's irgendeine bessere Weise, unser Herr hätte sie genannt, wie er ja auch sagte: Wer mir nachfolgen will, der verleugne zuerst sich selbst. Matthäus 16, 24. Daran ist alles gelegen. Richte dein Augenmerk auf dich selbst, und wo du dich findest, da lass von dir ab. Das ist das Allerbeste. Zitat Ende. Das Bibelzitat soll nochmal die Autorität des von Eckhart Gesagten betonen. Das sich selbst verleugnen versteht Eckhart als gleichbedeutend zum Lassen von sich selbst. In seiner abschließenden Aufforderung betont Eckhart die Notwendigkeit der Reflexion, der Zurückbeugung auf die eigenen Gedanken. Der Verstand beobachtet sich selbst. Wenn er in dieser Selbstbeobachtung merkt, dass sich sein Wille auf etwas richtet, das das eigene betrifft, lässt er davon los, lässt er sich. An dieser abschließenden Bemerkung lässt sich gut erkennen, dass das Lassen von sich selbst nicht bedeutet, dass man seine Identität verliert oder Hirn und willenlos durch die Welt geht. Nein, allein der Blick auf Eckharts Biografie lässt vermuten, dass er ein willensstarker Mensch war, sonst hätte man ihn nie in Leitungsposition berufen. Der gelassene Mensch entfaltet also, wie jeder andere Mensch, auch einen Willen. Aber er hängt nicht an diesem, sondern er kann ihn jederzeit zurücknehmen. Und er nimmt ihn vor allem dann zurück, wenn er beobachtet, dass es in seinen Plänen und Projekten um ihn selbst geht. Dann lässt er alles und kehrt wieder in die Gegenwart Gottes zurück. Beständige Achtsamkeit ist auf diesem Weg nötig. Der Lohn ist eine ruhige Gelassenheit in dieser Welt.